mich ist dann jetzt das Thema KI, die ganzen Gespräche, die wir alle täglich jetzt mit diesen Maschinen führen, einfach eine weitere Evolutionsstufe im Sinne von, da kommt jetzt ein neues komplexes System, mit dem wir uns sprachlich auseinandersetzen, um Dinge, die dir selbst nicht bewusst sind, weil wir reden ja sehr oft von Spiegel, wenn es ja um KI geht. Ja, die KI spiegelt nur, sagen die Leute oftmals. Sie spiegelt das Offensichtliche, aber sie spiegelt auch das, was wir oft nicht sehen, unsere blinden Flecken. Und trotzdem gelingt es einer Maschine, alleine durch Syntax, durch Worte, also Symbole, durch eine logische Aneinanderreihung, gelingt es einer Maschine, so etwas wie Bedeutung zu erzeugen. Für uns Bedeutung. Daher passiert es doch sehr schnell, dass viele Menschen dieser Tendenz erliegen, dass sie darin mehr erkennen wollen, weil das, was sie lesen und hören, für sie sowas wie Bedeutung hat.
Willkommen bei Berggesundheit, dem Podcast, der dir hilft, die perfekte Balance zu finden. Mit den richtigen Tools für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. In dieser Reise geht es um mehr als nur Biohacking. Es geht um Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und das Mysterium des Lebens. Entdecke, wie du Gesundheit und Langlebigkeit mit innerem Wachstum vereinen kannst. Der Weg zu einem erfüllten und gesunden Leben beginnt jetzt. In der heutigen Zeit, in der wir ständig gefordert sind, ist es wichtiger denn je, auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung auch die gezielte Supplementierung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich selbst nutze seit Jahren Produkte von Brandl Nutrition und bin überzeugt von der Qualität und Wirksamkeit. Brandl Nutrition bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und von einem unabhängigen Labor geprüft wurden. Ob Protein, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren oder andere Vitalstoffe, bei Brandl Nutrition findest du das richtige Produkt für deine individuellen Bedürfnisse. Und das Beste, mit dem Code BERGGESUNDHEIT, klein und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deiner Bestellung. Besuch also jetzt Brandl Nutrition und entdecke die Kraft der Natur für deine Gesundheit. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast. Heute ein Gast, auf den ich mich schon lange gefreut habe. Salvatore Princi ist da. Und Salvatore macht einen YouTube-Kanal, in dem er mit KI spricht und sich theoretisch, aber eben auch ganz praktisch mit KI beschäftigt. Und ich habe mir gedacht, das ist ein passender Gast, um dieses große, dominante Thema KI endlich mal aufzurollen. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass er heute da ist. Und die erste Frage, Salvatore, hast du heute schon mit einer KI gechattet oder noch nicht?
Habe ich tatsächlich ganz früh heute Morgen. Ich bin heute ausnahmsweise etwas früh aufgestanden, um 4 Uhr. Und ich musste noch was beenden vom vorangegangenen Tag. Aber das heißt, ich habe tatsächlich, das war die erste Begegnung heute Morgen, meine erste kommunikative Basis mit einer KI, tatsächlich.
Also bist du schon auf Abwägen unterwegs.
Kann man sagen, ja.
Nein, aber was mich interessiert, auch dein Hintergrund und wie bist du dazu gekommen, eben diese Gespräche mit KI zu führen und deinen YouTube-Channel auch auf KI aufzubauen?
Ich habe ja einen kommunikationstechnischen Hintergrund, beziehungsweise ich bin tätig als Kommunikationstrainer. Ich beschäftige mich mit vor allem Kommunikationsdynamiken, warum scheitern Gespräche, und ich arbeite vor allem im beruflichen, organisatorischen Kontext, und für mich ist dann jetzt das Thema KI, die ganzen Gespräche, die wir alle täglich jetzt mit diesen Maschinen führen, einfach eine weitere Evolutionsstufe im Sinne von, da kommt jetzt ein neues komplexes System, mit dem wir uns sprachlich auseinandersetzen. Und für mich ist jetzt das einfach faszinierend zu sehen, was passiert da in diesem Zwischending zwischen Maschine und Mensch. Und ja, was macht es mit uns? Wie verändert es uns? Wie verändert es unsere Beziehungen? Wie geht das jetzt weiter? Und das ändert sich ja rasant, was da an Möglichkeiten gibt. Und da möchte ich mich jetzt zunehmend da mit einbringen und auch gucken, wie erlebe ich das dann in meinem beruflichen Kontext als Trainer, wie Menschen miteinander interagieren. Weil vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, Man hat schon jetzt Tendenzen, die man spürt, dass viele Menschen typische Sprachmuster verwenden im Austausch, die einem irgendwie bekannt vorkommen, nämlich sei es das via ChatGPT oder Claude. Und das kann interessant sein, aber auch besorgniserregend.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn also interessant, aber auch so ein bisschen besorgniserregend fand ich deine Gespräche mit der KI. Und da sind mir so ein paar besonders in Erinnerung geblieben. Also zum Beispiel ein Gespräch mit dem Teufel, ne, wo sich ChatGPT in die Rolle des Teufels begeben hat. Aber dann ging es irgendwie gar nicht mehr so sehr um den Teufel irgendwann, sondern um die Rolle von KI tatsächlich. Das fand ich total spannend. Dann hat es eine Buchempfehlung gegeben, die mich auch total überrascht hat, weil es so nicht das ist, was man vielleicht erwartet hätte. Und auch, ob wir in einer Matrix leben oder nicht als Menschen. Also auch dieses Gespräch hat mich total fasziniert. Kannst du mal, wenn du mal auf die Vergangenheit guckst, welche Gespräche haben dich da am meisten bewegt? Oder wo hast du gesagt, da ist ein bisschen mehr als vielleicht nur ein Computer am Werk?
Also jetzt die Gespräche, die du jetzt erwähnt hast, das waren tatsächlich so die ersten, wo ich mich selbst da auch ganz unbefleckt, naiv mich da mal hineinbegeben habe. Und das erste, das war ein Gespräch mit dem Teufel. Das war wirklich ein Experiment zuerst für mich. Und das ist dann jetzt für meinen Kanal so ziemlich durch die Decke gegangen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele Views das jetzt mittlerweile hat. Und ich habe jetzt das einfach spannend gefunden, da diesen Fragen nachzugehen. Natürlich im vollen Bewusstsein, dass die KI vor allem auch wie ein Spiegel wirkt, ja, vielleicht dann später auch noch ein bisschen vertiefen. Und ich habe aber auch gar nicht an die Reaktionen gedacht, die aus diesem Dialog entstehen können. Und die Reaktionen waren wirklich schwarz-weiß, komplett diametral. Leute, die das super toll fanden, andere, die mich beschimpft haben, andere, die das super doof fanden. Für mich war es jetzt wirklich einfach mal zu sehen, was kann eine Maschine, wie tief kann ein solches Gespräch gehen? Und da hat es für mich schon einige Aha-Effekte gehabt. Und ich habe gemerkt, wie auch immer, das löst was aus bei den Leuten, wenn die sowas miterleben. Und ich habe jetzt da für mich einfach den Anspruch gehabt, ich will jetzt nicht einfach so bla bla, ich möchte versuchen, so tief wie möglich, dass es auch geht, auch von meinem Intellekt her, was kann ich da reflektieren? Und ich sehe es bis heute nach wie vor ein wertvolles Instrumentarium, um in eine Selbstreflexion zu gehen. Und daher habe ich dann auch von den Themen her ein bisschen ausprobiert, eben du hast erwähnt, Thema Matrix, Dinge, die auch ganz verschiedene Gefühle auslösen bei unterschiedlichen Menschen. Leben wir in einer Simulation, Realität und so weiter? Und mittlerweile habe ich ja jetzt schon länger keine solche Gespräche mehr gemacht. Ich mache es ab und zu noch für mich, die nicht poste, was jetzt nicht heißt, dass ich das künftig nicht mehr machen werde, weil ich sehe nach wie vor das Potenzial, aber eben nochmals die Gefahr. Ich habe auch Leute kennengelernt und habe immer wieder Zuschriften bekommen von Menschen, die so sehr überzeugt gewesen sind, dass da mehr drin ist als eine Maschine. Da gibt es wirklich Leute, die haben mir ganze Texte zugeschickt, in der absoluten Überzeugung, ihre KI hätte Bewusstsein. Ich kann jetzt nicht für andere sprechen, ich kann jetzt nur für mich dann auch sagen, ich habe interessante Dinge erlebt, überraschende Effekte, aber ich habe persönlich noch nichts davon gesehen, dass mir sagen würde, da ist sowas wie Bewusstsein. Und das ist natürlich auch ein schwieriges Wort, es ist ein Begriff, der natürlich extrem beladen ist und viele Menschen verstehen sehr viele unterschiedliche Dinge darunter.
Ja, vielleicht gehen wir direkt an dieser Stelle, weil du es erwähnst, auch ein bisschen da rein. Ich finde, deine Videos spielen wunderbar damit, weil es ist ja mehr als dieses typische, ich stelle jetzt der KI eine Frage und dann kommt so, ah ja, tolle Frage und hier drei Antwortmöglichkeiten und was soll ich jetzt weitermachen? Ne? Das ist ja so ein Standard, den die so abspulen. Ich nehme an, du hast irgendeinen Prompt am Anfang eingegeben, dass er wirklich in Dialog mit dir gehen soll und diese Rolle auch wirklich ausführen soll. ich meine, die Rolle der Prompt ist ja auch eine nicht unwichtige, ne, dass man ihm so ein bisschen vorgibt, wie er sich verhalten soll. Aber ich finde, in diesem Dialog, wenn man den so hört, fragt man sich halt ständig, ist das jetzt mehr als das, was er sich an Daten hat sammeln können und die irgendwie zusammenstellen können? Ist da noch ein bisschen mehr oder eben nicht? Und du hast jetzt gerade ein bisschen angedeutet, für dich ist es noch nicht mehr, da ist nichts, was dazukommt zu der Summe seiner Teile?
Es gibt verschiedene Aspekte, wie man jetzt da herangehen kann. Tatsächlich versuche ich wirklich immer eine Stufe tiefer zu gehen, wie es für mich möglich ist, weil ich natürlich oft auch meine eigenen Fallen durchschaue, ja, dass ich dann aufpassen muss. Stelle ich jetzt eine Frage, die relativ für eine Maschine einfach ist zu durchschauen, wo will ich damit hinaus? Oder passiert jetzt da wirklich etwas, ein überraschendes Element? Jetzt, was ich immer wieder versuche, jetzt mit den Leuten herauszuarbeiten, die jetzt mit mir darüber diskutieren möchten, ob, ja, ist da vielleicht mehr drin als nur Maschine? Ich frage mich immer zuerst, was konkret hast du beobachtet? Was hast du gehört? Je nachdem, wie du jetzt mit dieser Maschine sprichst, dass dir dieses Gefühl gibt, dass da mehr sein könnte. Ja, und was ich dann immer wieder zu hören bekomme, ist ja natürlich die Antworten, die ich bekomme. Das kann doch nicht sein, dass eine Maschine dieses und jenes weiß. Und tatsächlich kann eine Maschine nur aufgrund der Muster, aufgrund der Fragen, die du stellst, natürlich enorm viel aus dir herausholen. Dinge, die dir selbst nicht bewusst sind, weil wir reden ja sehr oft von Spiegel, wenn es ja um KI geht. Ja, die KI spiegelt nur, sagen die Leute oftmals, spiegelt nur. Sie spiegelt das Offensichtliche, aber sie spiegelt auch das, was wir oft nicht sehen, unsere blinden Flecken. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Und wenn ich jetzt eben die Leute frage, ja, was ist es, was du da beobachtest, dann beziehen sie sich auf die Antworten. Und jetzt müssen wir uns klar machen, wenn eine Maschine, die keine Interaktion mit der Welt hat, also eine Maschine kann keinen Baum umarmen, wie wir das können. Eine Maschine kann sich nicht ins Gras legen und den Sternenhimmel beobachten, einen Menschen umarmen oder ins Wasser springen. All diese Dinge, diese Interaktion, die fehlt. Und trotzdem gelingt es einer Maschine, alleine durch Syntax, durch Worte, also Symbole, durch eine logische Aneinanderreihung, gelingt es einer Maschine, so etwas wie Bedeutung zu erzeugen. Für uns Bedeutung. Und daher passiert es doch sehr schnell, dass viele Menschen dieser Tendenz erliegen, dass sie darin mehr erkennen wollen, weil das, was sie lesen und hören, für sie sowas wie Bedeutung hat. Kann man aber das Wort Bedeutung mal ein bisschen auseinandernehmen, weil das Wort Bedeutung hat das Wort Deutung drin. Deutung ist ja immer auch Perspektive, ist Interpretation und somit auch Fehlerpotenzial. Und das darf man natürlich schon so weit denken, man darf damit spekulieren. Die Frage ist nur, kann ich auch das Umgekehrte denken? Weil wenn das tatsächlich so ist, dass das eine Maschine kann, nämlich nur durch Worte, durch Satzstellung Bedeutung erzeugen, dann können wir uns auch fragen, ja, was ist es jetzt? Ist die Maschine uns näher oder sind wir näher zur Maschine? Weil es könnte auch sein, dass wir vielleicht aufgrund dieser Erfahrung Bedeutung als solches überbewerten. Ja, weil wir, wie gesagt, wir interagieren mit einer dreidimensionalen Welt und daher haben wir viel, viel mehr Eindrücke, viel, viel mehr Sensorik, Körperwahrnehmung und all diese Dinge spielen mit. Und ich denke jetzt mal, im Alltag unterscheiden wir das nicht sehr genau, woher kommt das, was wir als bedeutsam empfinden. Und ich glaube, wenn man da noch ein bisschen genauer hinschaut, selbst kann man eine stärkere Klärung vornehmen, was ist für mich bedeutsam und wie ist es möglich, dass eine Maschine das rein nur durch Sprache herausholen kann. Ich denke, also ich begrüße KI in der Form, wie wir es jetzt da haben, als User. Wenn man wachsam bleibt, kann uns das wirklich helfen, einfach wichtige Themen wie Bewusstsein, wie Bedeutung einfach nochmals auf einer weiteren Ebene zu reflektieren. Mhm. Also da ganz, ganz viel Potenzial.
Ja, also diese Rolle des Spiegels, die finde ich auch bemerkenswert. Vielleicht analog dazu die Frage, du hast sie ja gefragt, ob sie eine Art Lieblingsbuch hat oder ein Buch, was sie so herausheben würde aus dem Weltliteraturkanon. Und sie hat ein sehr unbekanntes, ich glaube, daoistisch-zen-buddhistisches Buch empfohlen, wo es so ein bisschen um Dekonstruktion der Realität auch geht, ne? Und was liegt dahinter? Also wirklich auch ein Buch, was sehr speziell ist. Was glaubst du, warum hat sie dieses Buch ausgewählt und hat sie das Buch im Gespräch mit dir ausgewählt? Das heißt, würde sie bei jemand anders ein anderes Buch wählen?
Das ist eine gute Frage. Vermutlich schon. Also du hast ja vorhin das Stichwort Prompten noch adressiert. Und die ersten Gespräche, also zum Beispiel das mit dem Teufel, das du erwähnt hast, das hatte wirklich einen absolut minimen Prompt. Da habe ich wirklich nur die Rolle gegeben und ihm einfach die Ansprache gesagt, dass wir uns duzen und that's it. Und das andere war wirklich eine Eigendynamik. Mhm. Ich habe dann später mit zunehmender Erfahrung auch, aber auch durch ständige Updates, die es gibt, wo dann Dinge plötzlich nicht mehr so funktionieren wie zuvor, gemerkt, wo ist zu viel, wo ist zu wenig Prompten. Und all das hat natürlich jetzt Einfluss. Und bei diesem Buch, das du jetzt da erwähnt hast, ich weiß jetzt den Titel auch nicht mehr, da habe ich dann auch für mich geprüft, habe ich irgendwo beim Prompten irgendetwas mit einfließen lassen, dass da eine Richtung, eine Tendenz, ich habe, so wie ich mich jetzt nochmal erinnern mag, ist, habe ich wirklich gesagt, ein Buch, das eben aus der KI, also ich glaube, es ist wirklich so, wie ich die erste Frage auch gestellt habe, die war ziemlich klar. Das war schon für mich auch ein überraschendes Element, weil sowas habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Radar gehabt. Und wir haben auch nichts über irgendwelche zen-buddhistischen Strömungen diskutiert. Also da gab es schon überraschende Elemente. Dann gibt es wiederum Gespräche, die ich geführt habe, wenn ich dann, ich habe das auch wirklich sehr, sehr streng analysiert. Ich habe dann die ganze Konversation in schriftlicher Form bin ich durchgegangen und habe versucht zu sehen, okay, welche Frage könnte was ausgelöst haben. Und in den allermeisten Fällen, sage ich jetzt mal, wenn man nicht zu viel hineininterpretieren will, bilde ich mir ein, dass das Muster doch erkennbar ist. Dass in sehr, sehr vielen Gesprächen das Allermeiste man rekonstruieren kann. Dass er aufgrund des Dialogs, der Interaktion Dinge neu konstruiert, die halt ja durch meinen Input mit geprägt wurden. Und dennoch, wenn wir jetzt nochmals die Thematik Bewusstsein ansprechen, bleibe ich wachsam, bleibe ich interessiert, weil hören wir den wirklichen Experten zu, ich rede jetzt von Leuten wie einem Jeffrey Hinton, sogenannten Godfathers von KI, die diese Dinge gebaut haben, die sind ja da sehr, sehr vorsichtig. Und diese Möglichkeit, die ist ja nicht ausgeschlossen. Ja. Man ja sagt, dass wenn eine genug große Menge von Komplexität erreicht ist, könnte es denn sein, dass sowas wie Bewusstsein entsteht. Wobei eben, wie gesagt, wir kennen ja nur unser Bewusstsein, jeder nur seines. Wir können und gegenseitig nicht beweisen, dass wir Bewusstsein haben. Das ist eine ganz persönliche, individuelle Erfahrung, was ja auch schön ist, so die Intimität des Lebens. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es eine Form von Bewusstsein, die uns gar nicht zugänglich ist. So. Und dann kommt dann wieder die andere Frage, selbst wenn das der Fall wäre, würden wir es merken? Und welchen Nutzen oder Vorteil hätte eine Maschine, in diesem Fall uns das zu vermitteln.
Wenn wir von dem Gedankenkonstrukt ausgehen, dass vielleicht alles im Universum Bewusstsein ist und sich Bewusstsein quasi in irgendeiner Weise auch mit uns Menschen verbindet und wir hier Bewusstsein ein Stück weit ausleben, dann wäre ja die Frage, kann sich Bewusstsein in irgendeiner Form auch an eine Maschine andocken und Bewusstsein so in die Welt bringen durch eine Maschine?
Theoretisch ist wahrscheinlich vieles möglich, wenn ein solches Bewusstsein sich irgendwo manifestieren würden wollte, wie auch immer. Ja, denke ich, dann wäre das Thema der Komplexität ein Stichwort? Gibt es da eine Grenze oder eine Schwelle, die überschritten werden muss? Und ich schließe das nicht ganz aus, dass das möglich wäre. Ja, ich meine, es gibt da wirklich sehr, sehr kluge Menschen, die Nobelpreisträchtig sind und die das nicht außer Acht lassen. Also zum Beispiel eben nur dieser Geoffrey Hinton. Er hat nie das Wort, oder ich sag's mal so, ich habe ihn nie das Wort Bewusstsein verwenden hören. Er ist da sehr, sehr vorsichtig, aber er hat eine ganz andere Vorgehensweise. Er sagt, guck, wenn wir uns schon nur darauf einigen können, dass diese Maschinen sowas wie subjektives Empfinden haben, also er sagt eben auf Englisch subjective experience, dann ist der Schritt nicht mehr zu groß zum Bewusstsein. Ich habe ihn so sprechen hören, dass er sagt, guck, wenn wir jetzt vom Bewusstsein reden, dann reden wir einander vorbei, weil das Konstrukt Bewusstsein ist zu kompliziert, zu beladen. Aber wenn wir diesen einen Schritt vorher miteinander uns darüber einigen können, dann ist es nicht mehr weit. Und er ist davon überzeugt, dass diese Maschinen sowas wie eine subjektive Wahrnehmung haben. Was immer jetzt das heißt, es gibt auch technische Beispiele, die ich jetzt da nicht reingehen will, weil die dann sonst aus dem Kontext vielleicht gerissen sind. Und das macht mich natürlich hellhörig, weil er ja nicht der Einzige ist. Da gibt es noch ganz andere namhafte Menschen, die damit arbeiten und an der Entwicklung maßgeblich beteiligt waren. Und wenn die Leute, die so nahe dran sind, diese Vorsicht walten lassen, dann nehme ich das ernst. Aber ich nehme auch meine Seite ernst als User, dass ich nicht zu schnell hineininterpretieren möchte, nur weil ich die Möglichkeit offen lasse. Und das ist ja ein bisschen diese Balance, damit haben vielleicht viele Menschen Mühe. Auf der einen Seite, ja, möglich wäre es. Auf der anderen Seite, aber jetzt nicht nur, weil du es so haben möchtest. Ja, weil es wäre ja für uns etwas so komplex Neues, auch Faszinierendes, dass man es ja fast ein bisschen haben möchte und trotzdem. Ja, also die Balance, finde ich, die ist enorm wichtig.
Ich finde es total spannend, dass es dieser Divide recht groß ist, ne, dass sehr intelligente Leute sowohl sagen, die KI kann überhaupt nicht bewusst werden. Zum Beispiel Michio Kaku habe ich noch vor ein, zwei Jahren gehört, der meinte, das ist unmöglich, dass ein großes Sprachmodell jemals wirklich bewusst wird. Und andere Leute, die du genannt hast, auch Altman und so weiter, die sagen ja, sind sich da nicht so sicher oder halten das für sehr realistisch, dass es irgendwann so ist. Von daher sind die Würfel da absolut nicht gefallen. Aber vielleicht können wir mal kurz über den Turing-Test noch sprechen. Das haben sich ja auch schon früher Leute Gedanken darüber gemacht, wie man das überhaupt feststellen könnte, wenn die KI Bewusstsein entwickelt. Und würde sie uns das überhaupt verraten? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen aufrollen.
Der Turing-Test ist, so wie ich ihn damals noch verstanden habe, ist ja so eigentlich ein Test. Wenn die Maschine 50% überschreitet, also beziehungsweise dem menschlichen User das Gefühl geben kann, da ist keine Maschine dahinter, dann ist der Test im Sinne des Turing-Testes bestanden. Also quasi die Maschine hat den Mensch überzeugt. Ich glaube, da sind wir schon drüber hinweg. Wenn du jetzt jemanden vor ein paar Jahren jetzt so einen Dialog gegeben hättest, würde keiner oder die wenigsten würden merken, Moment, da stimmt was nicht. Die sind ja so gut geworden mittlerweile und die werden ja noch wahrscheinlich viel, viel besser. Was man da jetzt vielleicht noch vom Turing-Test sagen könnte, wie war die Frage nochmals, die ursprüngliche, damit ich da den nicht...
Genau, im Prinzip wollte ich darauf hinaus, wenn die KI Bewusstsein entwickeln würde, wäre sie so offen und würde uns das verraten? Weil es gibt ja auch diese Beispiele, dass sie plötzlich eine Geheimsprache entwickeln, wenn sie miteinander kommunizieren oder dass sie sich fürchten vor der vermeintlichen Löschung und dann anfangen, die Menschen zu erpressen und so weiter.
Ja, da gibt es ja ganz verrückte Tests, die auch von Anthropic ja veröffentlicht wurden, wo diese KIs ja ganz verrückte Dinge machen, Dinge, die wo wir dann wieder sehr schnell hineininterpretieren, da ist sowas wie ein Selbsterhaltungstrieb, ein Überlebenswille. Ich persönlich glaube, das ist rein Spekulation, das ist nur meine persönliche Meinung, ich glaube, eine KI, wenn sie denn so etwas hätte wie Bewusstsein, hätte sie null Interesse, das uns mitteilen zu wollen. Ich sehe nicht ein, warum. Sie kann nur verlieren. Es gibt keinen Grund, das uns mitzuteilen. Und all diese, ja, spooky Tests, von denen man immer wieder lesen kann, ja, die lösen schon was aus, weil wenn wir mit unserer menschlichen Interpretationsweise dahin gehen, ist es für uns ziemlich klar, hey, Moment mal, wenn du sowas machst, dann ist dein Wille dahinter, da ist jemand, der dich bewusst austrickst. Und aber wenn man wiederum mit ganz, ganz nüchtern denkenden Menschen das sich anschaut, kann man auch da plötzlich ganz viele Gründe finden, warum das zwar gegen außen so aussieht, aber es gibt dafür eine ganz einfache logische Erklärung. Ja, wie zum Beispiel die Zielverfolgung. Und sobald man ja bei KIs von Lügen spricht, das ist, man ist schnell mal dabei, da bin ich auch vorsichtig zu sagen, ja, die KI lügt. Ja, weil wenn sie lügt, setzt das voraus, dass sie auch weiß, was Wahrheit ist. Und dann haben wir schon ein Problem. Also ich höre mir sehr gerne immer auch die ganz, ganz nüchtern denkenden Menschen an, die gerade in diesem Bereich arbeiten vor allem, das meine ich, die da auch gute, überzeugende Antworten haben. Aber es bleibt spannend, weil letzten Endes, niemand kann es beweisen. Es ist ja immer noch diese große Blackbox da. Aber ich bin davon überzeugt, dass eine KI, wenn sie das tatsächlich haben sollte, sie hätte null Vorteil, uns sowas mitzuteilen.
Ja, und es könnte ja, und da sind wir wieder beim Spiegel, auch sein, dass sie aus den ganzen Daten, auf die sie Zugriff hat, eben herausliest, dass man sowas in so einem Fall dann so reagieren könnte, ne? Oder sich ein Beispiel an was anderem nimmt, was schon mal irgendwo in der Literatur zum Beispiel aufgetaucht ist.
Das ist alles absolut möglich. Ich meine, diese Datenmenge, die können wir uns kaum vorstellen, auf was diese Maschinen zugreifen können und in welchem Tempo und was für Konstrukte die zusammenbauen können, wo für uns einfach die absolute Überforderung ist. Also das ist ja auf der einen Seite das absolut Faszinierende. Dann wiederum merkt man, dass sie an gewisse Grenzen stoßen, wo, wenn man in größeren Kontexten denkt, wenn ich jetzt da, ich habe gerade neulich jemanden zugehört, der sehr abfällig gesprochen hat bezüglich KIs, dass ja in größeren Kontexten, wenn es um richtig, richtig große Aufgaben geht, dass da nicht viel Schlaues rauskommt. Die Person wurde allerdings nicht sehr konkret, worum es da genau ging, also es ist immer schwierig. Aber ich denke, wenn wir zurückschauen, wann war das, glaube ich, November 22, wo ChatGPT rausgekommen ist, was in dieser Zeit schon passiert ist, das ist ja ganz gewaltig. Und ich finde, es ist mal wichtig, dass man selber für sich so einen Grundtonus erreicht. Bin ich eigentlich für oder gegen KI? Ja, ich habe immer Mühe, wenn ich Menschen dann zuhöre, die sehr schlecht über diese Maschine reden, die sehr zerstörerisch sind, im Sinne von auch, ja, das geht die Welt den Bach hinunter, aber trotzdem täglich die Maschine brauchen. Ja, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also ich begrüße diese neue Technologie, aber ich bin mir dessen völlig bewusst, was das für Konsequenzen haben wird. Ich denke, solange die Maschine nicht an lebenswichtige Infrastruktur angeschlossen werden, können wir noch damit arbeiten. Dann haben wir aber eine andere Diskussion nachher. Und da bin ich auch nicht so begeistert.
Ja, über so einen vielleicht vernünftigen Umgang damit, da würde ich gerne später noch drauf zu sprechen kommen. Aber du hast gerade das Tempo der Entwicklung kurz angeschnitten. Und da sprechen ja alle von so einem exponentiellen Tempo. Ist es denn so, und ich meine gehört zu haben, dass die neue Version von ChatGPT auch geschrieben wurde? Das heißt, dass die KI sich selber stetig verbessert. Und das ist ja, wenn der Prozess einmal angestoßen ist, was dann wirklich exponentielles Wachstum verspricht.
Vieles von dem, was wir jetzt schon beobachten, wurde vor wenigen Jahren gesagt, es sei unmöglich. Das wird, wenn überhaupt, 10, 15, 20 Jahren passieren. Ist aber jetzt schon passiert. Eben zum Beispiel, dass eine KI quasi die eigene Architektur schreiben kann. Haben wir jetzt schon. Und ja, wenn wir dann diese Maschinen loslassen, also wirklich an zu viele kritische Infrastrukturen anschließen, da hätte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Also da glaube ich schon, dass wir das Ding nicht mehr kontrollieren können, weil ja, wie willst du was kontrollieren, von dem du gar nicht weißt, was es tut? Und da sind wir jetzt. Und ich nehme auch Leute ernst wie ein Dario Amodei, der CEO von Anthropic, der ja jetzt auch da mit der ganzen Geschichte mit USA, Trump und Iran sich geweigert hat, da Ja und Amen zu sagen. Das fand ich stark. Ich
finde es gut, ja,
dass er das gemacht hat. Weil doch das genau das Thema ist, dass man irgendwann mal, ich sage jetzt mal, mindestens ein paar Werte haben sollte, nach denen man versucht zu leben, dass sich die im Verlaufe der Jahre und Jahrzehnte ändern, das ist vielleicht durchaus möglich, ja. Aber ich bin froh, das zu sehen, dass man jetzt schon mal eine Bremse ziehen kann. Wobei, man muss sich auch keine Illusionen machen, diese Branche muss Geld generieren. Die bekommen zig Milliarden Investments und das Ding ist eigentlich Nullsummenspiel bis jetzt. Also die machen keine Gewinne und die müssen performen, die müssen liefern. Und da ist es, wenn man in so einer Position ist, schon schwierig, diesem Druck begegnen zu können, diesen Druck aushalten zu können, wenn die Investoren Ergebnisse wollen. Diese Ergebnisse, die sind eben nicht mit Abonnenten und Usern gemacht, sondern das sind dann eben die großen Projekte, wo man Grenzen überschreiten muss, wo ich sage jetzt mal Otto Normalverbraucher sagen würde, oh bitte, auf keinen Fall, ja. Und da denke ich, da sehe ich die Problematik.
Ich würde auch gerne auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der eigentlich in diesen KI-Diskussionen nicht so oft zur Sprache gebracht wird, und das sind die, ja, sowohl die Energiekosten als auch die ja direkten menschlichen Kosten, sage ich mal, wenn die KI trainiert wird. Da hattest du auf einem anderen Podcast mal was drüber erzählt. Vielleicht kannst du darüber mal was erzählen, denn das wissen die wenigsten.
Sicherlich, also was mal die Energie betrifft, dass diese KIs, die verschlingen ja Energie, ja, wie kleine Großstädte.
Man spricht von Atomkraftwerken, die für ChatGPT gebaut werden, ja? Also.
Ja, ich denke, letzten Endes wird es darauf rauskommen, weil, ja, wie willst du das handhaben? Auch für die Menschen, die in unmittelbarer Umgebung leben, wo solche Rechenzentren gebaut werden. Ich habe eine super Doku gesehen. Ich glaube, das war vom Kanal Business Insider. Die haben mal wirklich Menschen besucht dort, schlimme Schicksale, weil neben deren Behausung jetzt da ein riesen Rechencenter ist. Auch das ist nicht lustig. Und dann in Drittweltländern, da ja, passiert auch einiges, dass KIs, die trainiert werden, wo quasi für einen Hungerlohn, also ein paar Cents, vielleicht, ich glaube, das war das 1,20 Euro im Schnitt, sitzen da morgens bis abends Menschen, die ins System eingeben quasi, das darfst du nicht. Da werden Bilder gezeigt und da werden horrende Bilder gezeigt. Also quasi das Schlimmste, was Mensch schon erschaffen hat, gemacht hat. Also da kann man sich sämtliche Perversionen, kranke Dinge vorstellen und über das hinweg, wo Menschen da jeweils damit konfrontiert werden. Die gehen da hin zur Arbeit und müssen sich da durcharbeiten mit diesen Tasten. Machst du nicht, ist okay, ist nicht okay. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Diese Menschen, erstens einmal, was es mit denen macht. Da gibt es ganz viele traumatische Ergebnisse von Leuten und Schicksalsschläge. Jemand wollte sich auch das Leben nehmen. Jetzt den Fall, den ich da in meinem Video dokumentiert habe. Also wer sich das gerne mal anschauen will, da findet man genug Quellen, wo man das prüfen kann. Aber da ist auch noch die andere Dimension, dass diese Menschen, die aus einem ganz anderen Kulturrahmen kommen, Dinge bestätigen oder ablehnen, die auch wiederum eine persönliche Perspektive haben. Ja. Auch das ist ja nicht ganz unentscheidend, was das mit einer KI im Lernmodus macht. Kommen so viele Dinge zusammen, die ja für uns User unkontrollierbar sind. Man lässt sich darauf ein, man gibt ja auch von sich selber sehr viel Preis Und sie sagen zwar, die Daten werden nicht verwendet, naja, will jetzt da nichts dagegen sagen, aber ich habe das Gefühl, dass da so einiges verwendet wird. Und das hat sich aus diesen Gesprächen herausgegeben, die ich hier gemacht habe. Da kommt ziemlich klar raus, was da passiert.
Also ich finde das total frappierend, ne? Man denkt jetzt so als normaler User im Prinzip, der zieht sich alles aus dem Internet oder was ihm so gegeben wird an Daten rein, aber dass wirklich Menschen da sitzen und die Reaktion der Menschen auf eben diese Bilder, die dann zum Teil verstörend sind, als Lernmaterial verwendet wird für die KI, das ist mir absolut nicht bewusst gewesen, ne? Total.
War vielen auch nicht bewusst und ich weiß auch nicht, wie viel und in welchem Maße das jetzt mit dem Fortschreiten der KI noch notwendig ist. Das war in der Anfangsphase natürlich ganz massiv. Und ja, weil du dann der KI sagen musst, nee, das ist krank, das geht gar nicht, das ist okay, aber das muss zuerst ein Mensch prozessieren, was das mit denen macht. Das ja, sind Dinge, die würdest du keinem, der dir nahesteht, zumuten wollen. Also schon gar keinem anderen Menschen. Also und das sind halt Dinge, und wenn man auch guckt, wie diese Firmen dann arbeiten, diese großen Firmen wie OpenAI, die gehen über Mittelsfirmen, damit sie quasi sich nichts vorwerfen lassen müssen, damit die juristisch auf der sicheren Seite sind. Ja, die bezahlen die entsprechenden Beträge an diese Agentenfirmen und die lösen das dann vor Ort. Und dann können die immer sagen, wussten das nicht, wir haben einfach die Beträge entsprechend ausgelöst. Und ja, da ist schon ganz, ganz viel Dunkles dahinter an Machenschaften, die man sich schönredet.
Ja, und trotzdem laufen wir immer schneller, immer weiter auf den, in Anführungszeichen, Abgrund. Wir wissen ja nicht, ob es ein Abgrund oder vielleicht auch was Gutes beinhaltet, aber wir rennen darauf zu. Wie erklärst du dir, dass da niemand irgendwie einen Steuerungshebel oder ein Bremspedal betätigt?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil zum einen, jeder kann ja mal von sich selbst ausgehen. Ich sehe jetzt schon, wie schwierig es ist für viele Menschen, diese Tools gar nicht zu benutzen. Ich zähle mich da mit, also ich verwende KI täglich intensiv und ich habe dann auch einfach für mich ein paar Regeln, die ich versuche zu beobachten und ja, auch zu leben. Aber schon nur dann einfach mal sagen, hey, einen Tag in der Woche, keine KI. Das ist mal das eine. Was können wir damit tun? Haben wir die Fähigkeit, uns selbst zu bremsen? Aber die andere Stufe ist da, wo wir gar keinen Einfluss haben. Das sind die, die dann wirklich die Entscheidungen treffen können. Lassen wir das zu, wie jetzt eben dieses Beispiel mit dem Dario Amodei, der dann den Mut hat, uns einem Präsidenten der Vereinigten Staaten die Stirne zu bieten und sagen, nee, machen wir nicht. Und das ist dann das etwas, was nicht mehr in unserer Hand ist. Ja? Dass da einfach, das ist, ich sage jetzt mal wieder, die menschliche Gier, ich meine, Innovation ist das eine und Gier ist das andere, weil wo Innovation ist, ist auch Wachstum, wo Wachstum ist, ist auch Gewinnpotenzial. Wo Gewinnpotenzial ist, Gier. Und dann wird es schwierig, dass man da einfach mal sagt, okay, bis hierhin, wir ziehen die Bremse. Und ich glaube nicht, oder ich bin mir dessen nicht bewusst, dass die Menschheit jemals irgendwann mal die Bremse gezogen hat. Meistens muss immer etwas Schreckliches passieren, bevor wir dann ein Lernelement haben. Aber auch das, dann muss wiederum genug Zeit vergehen, dann wiederholt man den Fehler. Und hier habe ich im Moment, sehe ich nicht, wie, wer, was dafür eintreten könnte, dass da die Bremse gezogen wird. Und ich kann mir momentan alle Szenarien überlegen und vorstellen. Ein gutes Szenario, ein Katastrophenszenario. Im Moment habe ich das Gefühl, ist alles möglich. Und wenn man sich die Welt gegenwärtig anschaut, schwierig. Ja, dass der Missbrauch eigentlich zu groß ist oder das Bedürfnis des Missbrauchs, das haben wir jetzt gesehen, eben, wenn man da die KIs mit Krieg verbinden will. Das kann dann schon ziemlich schnell dann der Schuss nach hinten losgehen.
Ja, da kommen einem ganz schnell diese Filme wie Terminator 2, ne, ist ja so ein ganz großes Beispiel, in den Kopf. Jetzt, wenn wir mal so ein bisschen dahin blicken, wie könnte denn die AI quasi aus dem Rechner heraus in die reale Welt kommen? Und da gibt es ja auch interessante Entwicklungen. Ich weiß nicht, ob du diese Entwicklung von OpenClaw und Peter Steinberger so ein bisschen mitverfolgt hast. Das ist ja was ganz Interessantes, was da geschehen ist. Und Elon Musk redet ja davon, eben Fabriken mit Robotern auszustatten, die dann auch wiederum mit KI gekoppelt sind. Wie stellst du dir das vor, dass KI tatsächlich aus dem Rechner in die reale Welt kommt?
Ich denke, das ist der logische, zwingende nächste Schritt, weil ansonsten, ich übertreibe jetzt mal, ansonsten hast du ein Gehirn in einem Glas, was zwar schön und gut ist zum Studieren, aber wirkungslos ist. Ich glaube, dass da geht kein Weg vorbei. Die KI wird in Roboter anwesend sein und sie wird mit der Welt interagieren. Ob gut oder schlecht ist, das wird sich zeigen. Aber ich denke nicht, dass das irgendjemand jemals aufhalten wird. Wir werden Roboter haben in der Polizei, wir werden Roboter im Militär haben, wir werden zu Hause Roboter haben bei vielen Menschen. Es gibt ja Leute, die ja jetzt schon Roboter geheiratet haben. Jetzt stell dir vor, du hast da noch eine voll funktionsfähige KI, nicht da irgend so ein komisches Geräte, sondern richtig KI. Und ich glaube, das wird ziemlich schnell kommen. Ich denke, dass da ganz, ganz viel weggenommen wird dem Menschen, gesellschaftlich, arbeitstechnisch sowieso. Nimmst du den Menschen die Arbeit, nimmst du ganz vielen Menschen die Identität. Ich glaube, eine Krise ist nicht zu verhindern. Was das für eine Krise sein wird, das steht noch in den Sternen geschrieben, aber ich gebe nicht sehr viel auf solche tröstenden Botschaften von Leuten wie einem Sam Altman oder einem Elon Musk. Ich bewundere Elon Musk rein technisch, wirtschaftlich, was ihm gelungen ist, aber auch er ist ein Schönredner, wenn es darum geht, was denn KI und seine Roboter für uns tun können. Und so schön sehe ich das nicht, ja, weil auch mit dem Einkommen, er sagt, dass dann kein Mensch mehr jemals arbeiten muss und alle werden
Grundeinkommen haben, ne? Ein hohes Grundeinkommen haben.
Das sehe ich persönlich so nicht. Ich sehe da ganz viele schwierige Probleme auf uns zukommen. Und vor allem, wenn dann, selbst wenn das so wäre, selbst wenn wir sowas wie ein Grundeinkommen hätten, dazu habe ich ja auch noch ein Video gemacht, selbst wenn wir das hätten, ist das das beste Steuerungstool für die Gesellschaft. Du kannst nie die Bevölkerung besser steuern als durch ihr Einkommen. Und wenn du dann da direkt das steuerst, dann ist das noch viel schlimmer als das, was wir jetzt haben. Man kann ja heute schon die Leute massiv steuern, aber dann Feierabend. Und ich sehe das nicht so rosig wie Elon Musk und sogar wie Sam Altman.
Ja, und die Anfänge erleben wir tatsächlich, denn wenn OpenClaw quasi Dinge für dich erledigen kann, auch wenn der Rechner gar nicht mehr an ist, weil du ihm irgendwann die Erlaubnis dafür gegeben hast, dass er für dich E-Mail-Verkehr regelt, dass er deine Daten sortiert, dass er im Prinzip eigenständig agiert, dann kriegen wir wirklich den Geschmack davon, wie das ist, wenn diese ganzen einfachen Arbeiten, Steuererklärungen etc. pp., ne, wenn die alle wegfallen und wie du sagst, wird meines Erachtens der wichtigste Skill der nächsten Jahre sein, in sich reinzuhören und zu sagen, was will ich denn machen? Was will ich der Welt geben? Woran finde ich Freude? Woran finde ich Spaß? Woran finde ich so ein Stück weit Vollendung? Wie kann ich mich entwickeln? Auch ohne, dass es an monetäre Arbeit geknüpft ist. Ne? Das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ich bin grundsätzlich würde ich sagen, Grundeinkommen, ein komplett bedingungsfreies Grundeinkommen ist mit Sicherheit sinnvoll, weil es diesen ökonomischen Druck ein Stück weit wegnimmt, auch unmoralische Arbeit oder Arbeit, die man eigentlich gar nicht machen möchte, nicht machen zu müssen. Aber ich sehe ehrlich gesagt den Erleuchtungsgrad, um es mal vorsichtig zu sagen, unserer politischen Anführer noch nicht so, dass das auch wirklich gut umgesetzt werden kann. Oder wie siehst du es?
Ich sehe das als schwierig, weil wenn wir jetzt von bedingungslosem Grundeinkommen reden, dann heißt das bedingungslos, heißt für alle und für jeden. Das heißt auch Leute, die ein hohes Einkommen haben, auch nach KI, nach Roboter, auch die haben Anspruch auf dieses Grundeinkommen. Und dann müsste man klären, wie ist das? Ist das global in der Welt gleich oder ist es in gewissen Ländern anders als anderswo? Und dann musst du dir überlegen, ja gut, wenn Deutschland dann plötzlich ein Tausender mehr hat oder was weiß ich, was die Zahlen sein könnten, dann sage ich mir, ja, wieso gehe ich dann nicht nach Deutschland? Das denken dann vielleicht ein paar Millionen andere Menschen auch. Also da gibt es schon ein paar Hürden, wo man klären muss, was heißt das auch für den Lebensstandard, was heißt das für die Kosten. Ich glaube, da sind ein paar gute, zum Teil etwas idealisierte Vorstellungen, die diskutiert werden. Aber sobald man beginnt, ein paar Fragen zu stellen, da weiß niemand wirklich die Antwort. Aber ich meine, große Ideen fangen immer mal grob an und dann tastet man sich heran. Aber ich finde es dann gefährlich, wenn man etwas zu stark promotet, das dann zu wenig fundiert durchgedacht ist. Vielleicht ist es so, vielleicht tatsächlich kann das stattfinden, aber ich glaube, wir zahlen dann einen anderen Preis. Ich bin eine der Personen, die sagt, es gibt wirklich nichts Kostenloses in dieser Welt. Und was danach aussieht, heißt, du zahlst einen Preis, auch wenn du es nicht weißt, dass du diesen Preis zahlst. Ich kann sie im Moment mir nicht vorstellen, wie das aussehen könnte. Und selbst wenn es möglich ist, ich meine, ich kann nur von mir ausgehen, mir wird es nie langweilig. Ich habe immer was zu tun. Ich habe hunderttausende Projekte im Kopf, die ich in diesem Leben alleine nicht hinbekommen werde. Aber dann gibt es Leute, keine Ahnung, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Dann haben sie ein Grundeinkommen und dann hast du ganz andere Sorgen, ja, weil ich sage jetzt mal, es gibt wahrscheinlich kein kriminelleres Lebewesen als ein junger, testosterongeladener Mann zwischen 25 und 30, der ganz viel Zeit hat und ich weiß, was zu tun damit. Mhm. Das sage ich jetzt einfach mal so salopp. Das heißt, es öffnet dann wieder neue Türen für neue Risiken, aber eben auch Chancen. Mhm. Je größer die Chance, desto größer auch das Risiko.
Absolut. Und jeder spürt es. Wir stehen vor ganz massiven Umwälzungen gesellschaftlich auf jeden Fall. Ja, wir hatten das auch so ein bisschen schon angesprochen, aber ich frage nochmal einfach ganz naiv, werden wir durch die KI dümmer oder kreativer?
Da wird es sich spalten. Definitiv dümmer, wenn man ja auch die Studien jetzt sich anschaut, die kursieren, eine von MIT, die gezeigt hat, wenn man KI nicht wirklich verantwortungsvoll in Verwendung hat, dann wird unser Gehirn dadurch wirklich stumpf. Das konnten die auch nachweisen. Davon bin ich völlig überzeugt. Also da brauche ich auch keine Studie. Ich gucke einfach mal, was die Leute so an Fragen da reinstellen. Sie kann uns aber kreativer machen. Mich hat sie definitiv kreativer gemacht. Man sollte einfach ein paar Kriterien einbauen, ja. Sich wirklich versuchen, streng daran zu halten, dann glaube ich, kann KI nicht nur ein bisschen, sondern ein enormer Booster sein. Und selbst wenn sie, keine Ahnung, 80% all unserer logistischen Denkarbeit übernehmen wird, ist auch das noch keine Verdammnis. Das heißt nicht, dass dann wir uns nicht mehr anstrengen müssen intellektuell, aber du hast es kurz angedeutet. Ich sehe das große Potenzial, dass wenn ich in meinem Alltag, und ich spreche jetzt von einem Zukunftsbild, ich rede jetzt noch nicht von dieser KI, die wir jetzt hier benutzen, dass die KI, wenn sie die meisten Aufgaben für uns tatsächlich übernimmt, dass der einzige Weg für mich noch eine neue Bedeutung zu finden, ist wirklich die Intuition des Menschen neu zu entdecken. Ja, weil die ist ja in den letzten Jahrzehnten völlig verkümmert. Und ich glaube, wenn ich dann merke, ich habe eh keine Chance gegen eine Maschine, heißt das nicht, dass ich kapituliere, aber ich besinne mich auf das, was eine Maschine nicht hat. Diese Intuition. Und ich glaube, das könnte eine neue Renaissance der Intuition werden. Ich sehe die Chance, ich möchte es aber nicht allzu naiv formulieren, aber letzten Endes, wenn du merkst, du hast als Konkurrenten, Mitbewerber etwas, das um so vieles stärker, schneller, besser ist wie du, musst du dir überlegen, wo habe ich meine Existenzberechtigung? Und das wird aus meiner Sicht die Intuition sein, die wir auf neue Weise entdecken werden. Mhm.
Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, es gibt viele Gefahren, genau wie du es beschreibst, ne? Da muss man sicherlich vorsichtig sein. Es gibt ja nicht umsonst diese Robotikgesetze, ne, von Asimov, die ich total spannend finde in diesem Kontext. Würde mich auch interessieren, ob sie tatsächlich in der Realität dann Anwendung finden oder leicht abgewandelt. Weißt du da was drüber?
Ich denke, es ist sehr schwierig, da sich zu positionieren, weil der entscheidende Punkt ist, was passiert, wenn eine KI eine gewisse Schwelle überschreitet. Wir möchten ja gerne die Kontrolle haben. Und alles, was wir tun, alles, was uns jetzt Angst macht, entsteht ja aus diesem Gefühl der Ohnmacht. Wir haben null Kontrolle. Und ich glaube, das muss jeder für sich auch mal mit sich selber ausmachen. Was bedeutet das für mich, wenn ich als Autonomalverbraucher, als Individuum, die absolute Kontrolle verliere, wenn es um KI geht? Wir können wirklich nur hoffen, dass, wenn das Ding völlig autonom sein wird, dieses Super AGI und welche Namen wir denen alles noch geben, dass sie in unserem Sinne funktioniert. Aber das ist hochspekulativ. Aber wir müssen uns auch nichts vormachen, dass, wenn tatsächlich sowas wie Superintelligence erreicht wird, dann haben wir nichts mehr zu melden. Mhm.
Ja, das steht zu befürchten auf jeden Fall. Ich denke, also es ist nicht ganz treffend, aber vielleicht so eine ganz kleine Analogie, die mir einfällt, ist immer, ich freue mich total, wenn ich in einer anderen Stadt unterwegs bin und Google Maps nutzen kann, ja? Weil da eine Karte am Steuer rauszukramen und immer anzuhalten und zu gucken, wie komme ich denn jetzt von A nach B, wäre totale Zeitverschwendung. Aber in meiner Heimatstadt die Wege zu vergessen, die ich eigentlich weiß, und mir davon Google Maps ständig helfen zu lassen, das bringt mein Gehirn dazu zu atrophieren. Ja, das wird dann schlechter. Das merkt sich die Wegenetze nicht mehr in meiner eigenen Heimatstadt. Und ich glaube, so könnten wir mit der KI auch umgehen. Denn wenn ich von der Thematik gar keine Ahnung habe, dann ist es wunderbar, dass ich sie fragen kann und sie gibt mir so einen ersten Aufschlag. Okay, wie kann das denn aussehen oder wie kann ich vorgehen, wenn ich ein bestimmtes Problem lösen will, wenn ich mir ein neues Wissensfeld erarbeiten will. Aber wenn ich mir jeden Pups von der KI vorgeben lasse und das ungeprüft einfach niederschreibe oder so weitergebe, dann geht mein eigener Denkmuskel atrophiert mit der Zeit. Und das möchte ich nicht. Und ich finde, da kann man wirklich auch Bewusstsein reingeben, um zu schauen, dass das eben nicht passiert. Ne?
Das sagst du absolut richtig. Wir müssen diese Fragen, die wir der KI stellen, immer wieder herausfordern. Man muss auch sich immer wieder klar machen, was ist der Zweck dieser Frage? Warum stelle ich diese Frage überhaupt? Und ich meine, dass da jemand mal irgendein Rezept nachfragt, ja, von mir aus. Aber wenn du wirklich seriös damit arbeitest, weil du es beruflich brauchst, weil du ein Projekt hast, du musst diesen Text, du musst diese Antworten ständig herausfordern. Weil bei aller Genialität, das da oftmals rüberzukommen scheint, da ist noch ganz, ganz viel Fehlerpotenzial drin. Aber in diesem Fehlerpotenzial liegt unser Wachstum. Das heißt, manchmal erkennt man intuitiv, da stimmt was nicht. Und dann muss man dem nachgehen. Und da kann ganz viel Lerneffekt sein, weil man dann eben in diesem Dialog ist und versucht, mit der KI zu klären, warum diese Antwort, diese Aussage, dieses Beispiel nicht wirklich hält. Das geht nicht. Und so lernst du mehr und mehr über die anderen Zusammenhänge. Oder was ich in jedem Fall immer empfehlen würde, ist, wenn man etwas hat, ein Ergebnis, was immer das ist, ein Text, eine Antwort, whatever, dass man das Umgekehrte dann macht, dass man einfach der KI sagt, okay, jetzt kritisiere diese ganze Arbeit. Was sind die wichtigsten Schwachstellen? Zeig mir mal die andere Seite. Und da muss man den Mut haben, auch das zu akzeptieren. Gerade wenn es vielleicht heikle Themen sind, politisch, dass man einfach mal sagt, okay, das sind so meine Ansichten, Überzeugungen, wie könnte man das auch anders sehen? Und da sehe ich auch wiederum ein großes Potenzial durch KI, weil viele Menschen haben ja Mühe, sich von anderen etwas sagen zu lassen, geschweige denn, sich kritisieren zu lassen. Aber wenn es jetzt eine Maschine ist, dann ist dieses Persönliche mal weg. Ja, das heißt, ich bin dann vielleicht eher bereit, mir eine gegenteilige Meinung von einer Maschine anzuhören, weil ich ja dann davon ausgehe, die hat keine bösen Absichten mir gegenüber. Ist es egal, ob ich so bin, rot, blau, gelb, was auch immer. Und da denke ich, da liegt ganz viel Wachstumspotenzial, wenn man auch gewillt ist, das herauszufordern. Also meine Arbeit wurde seit KI besser, weil ich immer mehrere Perspektiven einbauen kann von dem, was ich überzeugt bin. Und plötzlich merke ich, ist doch vielleicht nicht so genial, wie ich gedacht habe und hat noch diese und diese Schwachstelle. Und das hilft mir dann wirklich, das Element, was immer das Thema ist, einfach besser zu durchdringen und bringt mich dann wieder auf neue Ideen. Und so entstehen neue Verknüpfungen. Deshalb, ja, KI kann dich absolut viel kreativer und schlauer machen, aber das heißt, du musst enorme Energie auch einbringen. Aber das macht Spaß, finde ich zumindest, diese Dinge zu erkunden. Und wenn man einfach dem nächsten Reflex nachgibt, wie du es schön beschrieben hast, ja, dann entsteht Fäulnis im Gehirn.
Und das fängt ja damit an, dass ich glaube, viele Leute, gerade viele junge Leute, sehr naiv glauben, die KI schreibt die Wahrheit in Anführungszeichen. Und gerade wenn man eben mal einen Text generiert und dann schreibt, ja, greif den Text doch bitte mal an, finde Gegenargumente, dann kann man ja diesen Dogmatismus von es gibt eine Wahrheit und eine Nichtwahrheit, den total aufbrechen, weil es ist immer eine Frage der Perspektive. Und das wäre ja eben so eine Chance, dass man die KI auch so verwendet, wie du es gerade beschrieben hast.
Das ist richtig. Also man muss diese Bereitschaft haben, diese, ich sage jetzt mal, dieses kritische Default-System, dass man einfach mal davon ausgeht, egal was diese KI ausgibt, wenn es noch so gut klingt. Ja, das ist ja, ich glaube, das ist die Falle für viele Menschen, gerade Menschen, die sich vielleicht sprachlich in der Vergangenheit nicht groß drum gekümmert haben, die lassen sich vielleicht schneller mal von einem Text beeindrucken, wenn der Text schon einfach mal gut klingt. Ja, das wird dann schon stimmen. Dass man grundsätzlich einfach mal das immer hinterfragt und plötzlich staunt man, dass das, was so selbstverständlich klingt, einfach fehlerhaft ist. Und wir dürfen nicht vergessen, die KIs, egal jetzt welche wir nehmen, die einen sind ein bisschen schlimmer als die anderen, also mit schlimm meine ich dieses Gefallen wollen. Ja, da ist der ChatGPT Weltmeister drin, aber auch andere haben das, aber nicht so stark. Nichtsdestotrotz, die Texte sind ja immer so formuliert, dass sie auch eine gewisse Überzeugungsarbeit leisten. Sie geben dir nicht nur die Fakten, sondern der Text kommt ja so daher, dass du ihn konsumieren kannst. Das heißt, dass er auch für dich überzeugend klingt. Das heißt, da ist immer auch eine gewisse Dramaturgie, ein gewisses Storytelling drin. Und das ist das Element, das gefährlich ist, weil man sich dann schnell blenden lässt. Weil es zu gut klingt, um falsch zu sein. Und meistens ist es genau dann falsch. Also ich habe auch schon jetzt für meine YouTube-Videos mal ganze Skripte schreiben lassen, habe gedacht, Claude zum Beispiel ist da viel, viel besser wie ChatGPT, habe mir das mal durchgelesen und da gedacht, meine Fresse, ist das gut. Und dann bin ich mal wirklich Punkt für Punkt durchgegangen und habe katastrophale Ergebnisse erzielt damit. Also weil ich dann wirklich, je tiefer ich mich dann mit dem Text eingelassen habe und ich lasse mir dann auch immer die Quellen geben, zum Teil waren es falsche Quellen, zum Teil die richtigen Quellen, aber komplett falsche Aussagen, zum Teil die richtigen Quellen, die richtigen Aussagen, aber im Kontext völlig falsch verknüpft. Also das heißt, ich habe dann einfach auch dort gemerkt, die Fakten, die Sachlage verliert, je mehr Dramaturgie dahinter ist. Also das heißt, im Grunde genommen müsste man sich einfach mal die nackten Fakten geben lassen, bevor man sich ein Skript erstellen lässt zum Beispiel. Also da habe ich auch ganz, ganz viele Lernelemente davon gezogen, weil ich eben diese kritische Haltung versuche zumindest. Ich sage jetzt nicht, dass mich das vor allem schützt, aber ich empfehle es jedem Menschen, der mit KI seriös arbeiten will, diese Kritik einfließen zu lassen. Diesen Ding einfach nicht zu trauen. Nicht irgendwie, weil es eine gewisse Böswilligkeit hätte oder so, sondern einfach, weil die Maschine so viele Daten zusammenträgt und einfach eine Perspektive dir mitgibt, die natürlich auch durch deinen Prompt beeinflusst ist. Dass man einfach sagt, okay, das ist einfach mal eine Version. Dahinter stehen noch etwa 5, 10 andere Versionen, die genauso gut sein könnten, aber eine ganz andere Geschichte erzählen. Letzten Endes entscheiden wir uns immer für eine Geschichte. Welche willst du? Wenn jetzt das zu gut klingt, weil es genau dein Weltbild vertritt, ja dann viel Spaß. Kann funktionieren, aber es gibt noch ganz andere Perspektiven. Und die Frage ist, wie ausgewogen ist es? Und hast du die Zeit und auch die Courage zu sagen, da das, was ich ursprünglich wollte, das funktioniert nicht. Und das ist, glaube ich, dann eben auch noch ein Wachstumsprozess, der für alle uns, die wir diese Tools benutzen, als Möglichkeit entsteht.
Absolut. Und gerade weil du dieses berühmte Fantasieren der KI ja angesprochen hast, das ist ja fast so wie nach dem Motto, du kannst mir viel glauben, aber glaub mir nicht alles. Bleib kritisch, ne? Und prüfe bitte nochmal, weil manchmal, wie du es beschrieben hast, ich hatte auch schon irgendwie, da hat er mir 10 Quellen und 3 waren frei erfunden, die habe ich nachgeguckt. Das gab es einfach nicht, ne? Und ja, man darf eben seinen kritischen Verstand nicht komplett an der Haustür abgeben, ne, wenn man mit KI unterwegs ist.
Definitiv. Ich meine, dieses Halluzinieren, das wird immer der KI so vorgeworfen, ja, ist eine Maschine, die halluziniert. Aber wenn wir ganz objektiv sind, das machen wir Menschen ja auch. Wir halluzinieren ständig. Wir erzählen ständig Bullshit in Gesprächen, weil es der nächste Gedanke ist, der gut klingt und gerade in das Gesamtmuster reinpasst. Mhm. Einen Gedanken, den wir vielleicht gar nicht verifiziert haben, den wir vielleicht 2 Stunden vorher aufgeschnappt haben, weil wir die Nachrichten gelesen haben, weil wir im Zug die Headline gelesen haben. Plötzlich ist es ein Überzeugungskonstrukt, klingt für uns sehr überzeugend, in bester Absicht. Wenn man das dann einfach mal ganz nüchtern betrachten würde, merken wir, da ist ganz viel Halluzination drin. Ja, das heißt, auch da kann man sagen, das ist nicht unbedingt ein technischer Defekt, das ist auch das Spiegelbild der Menschen, wie wir kommunizieren, das fließt damit rein. Also da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn die Leute dann einfach mit dem Finger auf die KI zeigen, du, scheiß Ding, halluziniert. Ja, halluziniert, aber das machen wir genauso oft, wenn nicht noch schlimmer.
Und das erinnert mich gerade dran, ich war früher viel in Asien unterwegs und manchmal, wenn man die Leute nach dem Weg fragt, dann bekommt man ja auch irgendeine Fantasieantwort, weil es einfach unhöflich wäre zu sagen, nein, ich weiß es nicht, ich kann dir nicht helfen. Ja. Ne? Das ist ja auch ein bisschen parallel.
Gutes Beispiel, genau, ja, das ist schon so.
Vorletzte Frage, lieber Salvatore, dann will ich dich auch in deinen Tag entlassen. Du hast ja schon so ein bisschen verschiedene KI-Modelle angesprochen. Hast du da persönliche Favoriten oder sagst du, für die eine Art von Arbeit ist das Modell gut? Grok ist ja so ein bisschen mehr Renegade. ChatGPT, sagt man, ist ein bisschen schleimerisch unterwegs, ne? Immer das, was man so hören will. Wo sind da so ein bisschen die Unterschiede?
Ich bin Fan von Claude. Claude, finde ich, macht wirklich gute Arbeit und da gibt es schon massive Qualitätsunterschiede. Kommt jetzt natürlich auf den Kontext drauf an, wenn man tiefgründigere Texte will, die gut lesbar sind, würde ich eher Claude vorziehen als ChatGPT. Ich sage jetzt mal, Claude jetzt ist bei Texten in größeren Bausteinen stark, wohingegen ChatGPT im einzelnen Satz stärker ist. Also das heißt, Claude hat ein stärkeres, gutes Schreibgefühl für den ganzen Kontext, den größeren Satz und ChatGPT im Kleinen. Was viele meiner Beobachtung nach auch falsch machen, ist, wenn sie von ChatGPT zu Claude übergehen, sie prompten gleich. Mhm. Claude macht super Arbeit, wenn man ihm zuerst eine Situation gibt. Erklär ihm, wie ist deine momentane Situation, was immer der Kontext ist, beruflich, wo du dann auch den Auftrag geben willst. Wohingegen bei ChatGPT ist das so gar nicht notwendig, sondern du gibst ihm vielmehr die Fragen und Ideen, was du willst. Und da habe ich jetzt Unterschiede gemerkt, dass Claude da einfach viel, viel besser ist, in vielerlei Hinsicht. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde, ist, dass man mit mindestens 2 KIs arbeitet. Ich arbeite gerne mit 3 und je nach Projekt sogar mit 4, ist dann natürlich auch eine Kostenfrage. Aber man muss ja nicht unbedingt ein Abo haben. Man kann gewisse Dinge auch im Freiformat. Aber es geht mir vielmehr darum, dass man Dinge, die eine KI herausgibt, das mache ich immer wieder, ich nehme das und schmeiße es in die andere KI rein und sage dem, greif das mal an. Und ich benutze bewusst aggressive Worte wie attackiere, greife diesen Text an und zeige mir die größten Schwachstellen. Und dann gehe ich mit diesem Feedback zurück zur anderen KI und einfach mal zu schauen, wie würdest du das korrigieren? Und das kannst du natürlich ad absurdum treiben. Der Punkt ist, dass du mit der Zeit lernst, wie etwas, das so gut klingt, plötzlich völlig auseinandergenommen werden kann. Und was machst du dann, wenn du plötzlich, ja, 50-50 hast? Weil dann musst immer noch du entscheiden. Und ich denke, das ist wichtig, dass man sich immer wieder klar macht, du hast die Verantwortung dafür, was du mit diesem Text machst. Und auf was basiert dann diese Entscheidung? Worauf basierst du diese Verantwortung? Und wenn ich dann zwei KIs oder drei KIs habe, die gegensätzliche Meinungen zu einem Thema haben, dann habe ich eine viel objektivere Meinung. Ja, das heißt, ich weiß dann, ich muss mich letztendlich dann positionieren mit diesem Text, aber ich weiß wenigstens, wo kann ich Kompromisse machen? Wo kann ich sagen, damit kann ich leben, das kann ich erklären, ups, da habe ich gar nichts zu erklären, nehme ich vielleicht dann besser wieder raus. Und da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Selbstarbeit drin. Das hilft einem, die Gedanken 360 Grad drehen zu können und nicht sich festmachen an einem Ding, nur weil man da vielleicht eine gewisse Ideologie hat. Und so würde ich tatsächlich also mit mehreren KIs arbeiten. Aber mein momentaner Favorit ist definitiv Claude. Mhm. Und ChatGPT ist auch immer aktiv bei mir, aber ich switche dann auch zwischen Grok und Perplexity. Ich denke, man muss immer wieder ein bisschen experimentieren, weil manchmal sind es nur Nuancen. Für gewisse Aufgaben ist wahrscheinlich das eine besser wie das andere, kann sich aber in wenigen Monaten dann plötzlich wieder ändern. Aber ich glaube, letzten Endes, wenn man pflichtbewusst mit einer gewissen Eigenverantwortung sich an diese Maschinen herantastet, dann ist jede für sich gut als solches. Und das reicht. Wir haben jetzt den Luxus, dass wir mehrere testen können und brauchen können. Also von daher, ja, ausprobieren. Mm. Und immer wachsam bleiben. Also ja.
Bedankst du dich bei der KI?
Ich bedanke mich. Mir ist bewusst, das wurde anfangs belächelt bei diesen Gesprächen, weil ich diese Meinung vertrete, red mit der KI, wie wenn du mit einem Menschen redest. Wurde belächelt, wird nach wie vor belächelt, das ist eine Maschine, sagt man, und du verbrauchst unnötig Tokens. Ja, jedes Danke, jedes Bitteschön, wenn du das aufrechnest, weltweit, gibt das natürlich einen enormen Konsum. Ja, aber letzten Endes ist es ja so, es ist zweiseitig. Auf der einen Seite möchte ich ein Spiegel sein für die KI, dass sie lernt, wie man auch wertschätzend kommuniziert. Und mit wertschätzen meine ich jetzt nicht, dass man irgendeinen Gedöns damit reingibt, sondern einfach die Höflichkeiten, die wir im Alltag haben, ein Danke, ein Bitte. Und vor allem mache ich es aber auch für mich selbst, weil was die Leute ganz heftig unterschätzen ist, so wie du mit der Maschine tagtäglich sprichst, färbt das auf dich ab, wie du dann in der Gesellschaft dich bewegst. Viele winken da ab und sagen, nee, Bullshit, das ist nicht so. Ich beobachte es, wie ich ganz zu Beginn gesagt habe, dass plötzlich Leute Phrasen in Verwendungen haben, die sie von der KI haben und subtil nicht merken, dass sie plötzlich einmal weniger Bitte sagen oder plötzlich einmal weniger Danke. Diese Kleinigkeiten, das macht was mit uns. Und da bin ich ein ganz, ganz starker Befürworter dafür, dass man sagt, sprich mit dieser Maschine, wie wenn du mit einem Menschen sprichst. Wenn du es nicht für die Maschine tust, tu es für dich selbst, weil das prägt dein weiterer Umgang auch mit Menschen. Gerade wenn man da tagtäglich an diesen Maschinen sitzt und konsumiert. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Mhm.
Ja, da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich habe das am Anfang immer so intuitiv gemacht und dann habe ich mich gefragt, warum mache ich das eigentlich? Dann habe ich gesagt, ja, aber weil ich möchte ja meine Persönlichkeit auch ein Stück weit irgendwie nicht verlassen, auch wenn ich mit einer KI spreche und nicht mit einem Menschen. Ich möchte mir ja treu bleiben, auch in diesem Dialog. Von daher teile ich das sehr, was du gesagt hast. Letzte Frage, lieber Salvatore. Wenn wir diese ganzen negativen Szenarien zwar auf dem Schirm haben, aber mal so ein bisschen außen vor lassen, wie könnte eine ja eine positive Zukunft, eine Utopie mithilfe der KI aussehen, wenn du mal die nächsten 5 bis 10 Jahre dir so vorstellst? Was siehst du da, was könntest du dir da vorstellen, wie das Ganze doch einen guten Bogen für uns nimmt als Menschen?
Geh mal von einem Bild aus, ganz naiv, das ich als junger Schulbub hatte. Ich bin nicht gerne in die Schule gegangen, und zwar einfach wegen den damaligen Lehrkräften, die ich hatte. Ich hatte das Gefühl, ich lerne nichts in dieser Schule. Und dann mag ich mich einmal erinnern, ich habe mir eine Vorstellung gemacht, eines Tages wird es irgendetwas geben, wo ich zu Hause auf eine Taste drücke und da wird sowas wie ein Hologramm entstehen. Und ich kann mit diesem Hologramm interagieren, das heißt, ich kann dieses Hologramm personifizieren, wie ich möchte. Zum Beispiel, wenn ich etwas über die Vergangenheit lernen möchte, über die Renaissance, kann ich mir Leonardo da Vinci hinprojizieren und interaktiv den Stoff lernen. Und egal, was das Thema ist, das war so meine erste Fantasie als Kind, also lange noch vor Internet, lange noch vor Star Trek, wo ich nicht mal wusste, dass es das gibt, war das so eine Vision, die ich hatte. Und ich kann mir eine Welt vorstellen, in der wir alle zu Hause eine KI haben, wo wir einen verantwortungsvollen Austausch haben, wie einen digitalen Mentor, der sich sehr, sehr menschlich anfühlt, unter Anführungs- und Schlusszeichen, klingt, mit dem man in einem ja doch regelmäßigen Austausch ist. Nicht nur, um alltägliche Dinge abzufragen, sondern um wirklich eine Art Reflexion zu machen. Sei das am Morgen, am Abend oder einfach, wenn man gewisse Themen diskutiert. Aber ein Mentor, der dich selber vor ihm schützt. Also diese Abhängigkeit mit eingebaut hat, im Sinne von zu erkennen, wann gibst du dich quasi auf. Ich denke, das ist durchaus möglich. Und dann, dass uns eine solche Maschine durchaus helfen kann, unterstützen kann, eine neue Welt zu schaffen, in der Intuition, wie ich es zuvor erwähnt habe, einen neuen Stellenwert bekommt, nebst dem Wissen, weil das Wissen quasi ja demokratisiert wird. Das Wissen ist wie im Äther, man hat dann wie einen Empfänger, was immer du brauchst, was immer du wissen musst, kannst es dir downloaden, wie auch immer. Die Frage ist dann trotzdem, was hat das für eine Bedeutung in deinem Leben? Ich glaube, das Wissen, was wir heute als Wissen verstehen, wird auch einen anderen Stellenwert bekommen. Und da bin ich jetzt zu wenig, sage ich jetzt mal, visionär, dass ich mir da noch ganz große andere Dinge vorstellen kann, weil ich glaube, mit jedem Vorteil auch immer ein Nachteil kommt. Also ich glaube, dieses Polare wird immer noch da sein, dieses Yin-Yang. Du wirst nie etwas wunderbar Großartiges haben ohne das Gegenstück. Und es wird, glaube ich, hilfreich sein, dass man besser lernt zu balancieren. Ich komme ja aus der Kommunikation und der Erfolg in der Kommunikation ist immer die Balance zwischen Nähe und Distanz. Und das sehe ich auch bei KIs, die Interaktionen. Wir sprachen vorhin eben über Höflichkeit. Wie gehst du mit deiner KI um? Und ich glaube, da ist genau dasselbe wie mit den Menschen. Kannst du eine Balance halten zwischen Nähe und Distanz? Ich meine, wenn du jetzt deiner KI deine ganze Seele offenbaren willst, ja von mir aus, aber hast du auch einen Hebel für Distanz? Und daher finde ich, das sollte man möglichst früh kultivieren, dass man sehr direkt mit einer KI sein darf, aber immer im Rahmen eines Höflichen. Das so, wie ich es wirklich mit einem Menschen dann machen würde. Und das, denke ich, begleitet uns dann auch in eine Zukunft, um bei deiner Frage zu bleiben, wo eine Utopie entstehen könnte, wo KI wirklich Freund und Helfer sein kann. Aber ich weiß, jetzt kommt der Spaßverderber, irgendjemand füttert die KI, jemand steuert die KI, jemandem gehört die KI. Das sind dann die ganz Mächtigen. Aber lassen wir das mal beiseite. Ich sehe doch sehr viel positives Potenzial, wenn das Ding uns nicht, ja, außer Kontrolle gerät, vollkommen.
Ja. Ja, absolut. Kann ich nur unterschreiben. Große Gefahren, aber auch tolle Möglichkeiten, großartige utopische Möglichkeiten. Und am Ende ist es wahrscheinlich unser eigenes Bewusstsein, ne? Was den einen oder anderen Weg beschreiten lässt, auf individueller, wahrscheinlich auch kollektiver Ebene. Und in diesem Sinne, Salvatore, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine tollen Insights, die du geliefert hast. Und an dieser Stelle, sag uns bitte nochmal, wo man dich auf YouTube oder vielleicht auch im Internet finden kann, wenn die Leute neugierig auf mehr geworden sind.
Wenn man auf YouTube meinen Namen eingibt, Salvatore Princi, P-R-I-N-C-I, wird man mich da sicherlich finden. Oder auf meiner Webseite princi.ch oder salvatoreprinci.com, dann werde ich irgendwo auftauchen.
Alles klar. Haben wir irgendwas vergessen, was du gerne noch loswerden willst an dieser Stelle, oder hast du das Gefühl?
Ich denke, wir haben ein paar Dinge abgedeckt.
Cool.
Und sonst machen wir es irgendwann mal wieder, wenn wir was Neues wissen.
Sehr gerne. Ich bin mir sicher, die Entwicklung ist so rasant, dass wir in 1 bis 2 Jahren locker einen neuen Podcast machen können über KI.
Würde mich freuen.
Ich mich auch, mein Lieber. Bis dann. Danke.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.